Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute reise ich mit Carlos Lima durch die Möglichkeiten des Sportlerseins, aber auch, was kommt eigentlich danach. Hallo Carlos.
Ja, hallo, guten Tag.
Wer bist du? Erzähl mal.
Ja, wer bin ich? Ich bin ein Multikulti-Mensch, geborener Spanier, aufgewachsen in der Schweiz mit italienischen Nachbarn und habe dort schon meine ersten Möglichkeiten genutzt, sage ich mal, um auf das Thema direkt einzusteigen. Nämlich die sprachlichen Möglichkeiten habe ich da genutzt, dass ich dort aufgewachsen mit Italienisch, Spanisch und Deutsch, beziehungsweise eben Schweizerdeutsch dann in der Schule, beziehungsweise auf der Straße lernen durfte, was wir zu einem späteren Zeitpunkt, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, unheimlich viele Möglichkeiten gegeben hat. Habe mich dann relativ früh vom Sport begeistern lassen, habe auch mein Talent im Sport irgendwo entdeckt und gespürt, gemerkt, bin dort entsprechend gefördert worden, war in meiner ersten sportlichen Karriere Dreispringer als Leichtathlet unterwegs, habe dort verschiedene nationale und internationale Titel erringen bzw. gewinnen dürfen, um nachher später beim Handball zu landen, wo ich dann meine richtig große Karriere, zweite sportliche Karriere erleben durfte, mit allen möglichen, mit Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League, Olympische Spiele und so weiter, Nationalmannschaft. Und diese Karriere mir eben auch ermöglicht hat, ins Ausland zu reisen und mein Hobby sozusagen zum Beruf zu machen. Das habe ich dann, bis ich 36 Jahre alt war, auch gemacht entsprechend und habe dann mit 36 Jahren nachher fand ich, ja, oder entschlossen, jetzt reicht es, ist jetzt genug. Und da war ich in Spanien noch unterwegs, habe dort gespielt für einen Verein und bin dann aber zurückgekommen in die Schweiz, weil ich einfach gedacht habe, okay, da hast du die größten Möglichkeiten, wieder beim Thema Möglichkeiten, mein Leben weiter zu gestalten, sodass ich auch meine Familie, die ich bis dahin dann ja schon hatte, zu ernähren und mein Leben weiter zu gestalten. Und heute bin ich jetzt als Unternehmer tätig, seitdem im Werbebereich und im Bereich, also ich schule Leute, stehe sehr gerne vor Menschen und bilde sie weiter und fördere sie und entwickle Menschen weiter. Das ist so wirklich meine Passion. Und ja, das ist so ein grober Rahmen, Schnellzug, ICE-mäßig
das Leben
zu meiner Person, was ich so mache.
Du, aber da war ja schon auch mal noch was Spezielles. Also da gibt es jetzt ja nicht so viele Athleten, die jetzt gleich mal in allen drei Ländern so gut gespielt haben oder auf dem Niveau wie du. Wie war da nochmal der Triangel oder war da irgendwie wo?
Ja, also ich habe ja angefangen in der Schweiz Handball zu spielen, weil ich ja hier auch studiert habe und hier auch aufgewachsen bin. Und in der Schweiz war damals und ist heute halt auch leider noch das Niveau des Handballs nicht ganz so hoch, dass man das beruflich wirklich professionell ausüben kann, dass man das große Geld verdient. Klammer auf, das große Geld kann man in unserem Sport so oder so nicht verdienen. Es ist nicht zu vergleichen mit Fußball. Da sind wir alle Idealisten, aber das ist egal. Man kann trotzdem sehr gut davon leben und das ist ja auch das Ziel. Und ich konnte meinen Traum dann als Schweizer Handballer quasi Hobby war. Wo ich das Glück hatte, halt eben auch Schweizer Meister, also den ersten Titel zu holen in der Schweiz, durfte ich nachher durch ein Angebot, was ich mir ergeben hat, und habe ich diese Möglichkeit gepackt, bin dann nach Spanien gegangen und konnte ab diesem Zeitpunkt wirklich diesen Beruf diesen Sport als Beruf ausüben, wirklich mein Hobby zum Beruf machen. Dort habe ich dann wirklich nur noch ausschließlich mich auf den Sport konzentriert und war dann wirklich Berufssportler. In Spanien habe ich auch das große Glück gehabt. Man muss ja immer auch ein bisschen, die Konstellation muss ja stimmen, dass es der richtige Trainer ist, das richtige Umfeld ist, die richtige Mannschaft ist, zum richtigen Zeitpunkt, beim richtigen Verein und so weiter. Das hat aber alles perfekt gepasst damals in Spanien. Und wir konnten damals in Barcelona, der irgendwie 8 Jahre lang hintereinander die Champions League gewonnen hatte und die Meisterschaft natürlich gewinnen konnte, waren wir mit Ademar León die erste Mannschaft, die den großen FC Barcelona geschlagen haben und ihnen die Meisterschaft weggeschnappt haben sozusagen. Es war natürlich ein Riesenhighlight mit Europapokal und allem drum und dran. Und nachher, nach Spanien, hatte ich dann wiederum die Möglichkeit, das Angebot aus Lemgo, aus Deutschland. Und da ich damals in Deutschland noch bis dato noch nicht gespielt hatte und damals so die spanische Liga und die deutsche Liga waren wirklich die beiden großen Ligen, in denen man spielen musste oder wollte, habe ich dann gedacht, okay, jetzt versuche ich es halt mal in Deutschland auch nochmal. Dann habe ich diese Station auch gesehen. Und habe auch dort wiederum das gleiche Glück und das gleiche Phänomen erlebt, dass es halt beim TBV Lemgo so gepasst hat, so gestimmt hat von den Menschen her, vom ganzen Umfeld her, vom Ambiente her, dass wir dort auch Meister wurden und viele tolle Titel gewinnen konnten. Und so ist das dieses Dreigestirn sozusagen zusammengekommen, dass ich halt in drei unterschiedlichen Ländern, wobei zwei von diesen wirklich die ganz großen Länder sind und die Schweiz damals in den 90er Jahren auch nicht so eine schlechte Liga hat. Das hat sich leider Gottes heute ein bisschen verschlechtert. Also in drei unterschiedlichen, recht valablen Ländern Meister werden konnte und so das ein bisschen eine Einzigartigkeit geworden ist in unserem Sport. Genau.
Ja, wie ist es eigentlich, wenn man, also du warst ja dann irgendwie immer beim Erfolg dabei. Tun sich da neue Möglichkeiten auf oder ist das eher eine Bürde, zu viel Erfolg?
Nee, es gehen schon Möglichkeiten auf. Also ich habe es nie als Bürde gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe natürlich meinen Traum leben dürfen. Ich durfte mein Hobby zum Beruf machen und habe es immer extrem genießen können. Also ich fand immer, als ich noch in der Schweiz war zum Beispiel und Handball noch hobbymäßig war, ich studiert habe nebenbei, hast du natürlich als Spieler jedes Autogramm, was du geben durftest oder Interview, was du geben durftest, hast du natürlich extrem genossen, weil du gedacht hast, hey, wow, das gibt's ja gar nicht, da will jemand ein Autogramm von mir und so. Das ist ja wirklich, passiert nicht so wahnsinnig oft. Auch ein bisschen geschuldet der Schweizer Mentalität, dieser Zurückhaltung, dieser diplomatischen Haltung, die der Schweizer so an den Tag legt, wo er sich nicht aufdrängen will dieser Personenkult nicht so wahnsinnig betrieben wird. Und ich habe damals immer in der Schweiz gesagt, ich kann nicht verstehen, dass diese Superstars zum Beispiel nach einem Spiel oder nach einem Training den Hintern nehmen, wo sie doch genau wissen, dass irgendwie hunderte von Menschen vorne beim Eingang darauf oder beim Ausgang darauf warten, dass sie dort rauskommen, um ein Foto mit ihnen machen zu können oder ein Autogramm zu bekommen. Mhm. Ich fand das so respektlos, ehrlich gesagt. Ja. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich natürlich am Anfang, als ich zum ersten Mal nach Spanien kam, total blauäugig, komplett unerfahren und wirklich, es war aber auch witzig, das Bad in der Menge sehr genossen habe, weil ich bin natürlich da rausgegangen, habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, bin da rausgegangen und musste auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen, ehrlich gesagt. Also so eine kleine Anekdote zum Beispiel, am Anfang habe ich im Hotel gewohnt, bis meine Wohnung fertig war. Als sie dann endlich eingerichtet war und alles fertig war, bin ich in die Wohnung gezogen und brauchte natürlich ein paar Lebensmittel zu Hause. Da überlegst du nicht groß, da steigst du in dein Auto, fährst in den Supermarkt und holst dir deine Lebensmittel, was jeder ganz normale Mensch macht. Ich steige ins Auto, fahre zu diesem Supermarkt in León und hol mir so einen Wagen, Einkaufswagen, gehe durch den Eingang rein und dann dauert es keine 2 Sekunden, kommt so ein älterer Herr auf mich zu mit gestochenem Blick, total verwundert, läuft schnurstracks auf mich zu und sagt, Carlos, Carlos, Carlos. Und ich so, okay, gedanklich Kopfkino, okay, was will der jetzt von mir? Ich kenne den nicht. Kenne ich ihn? Nee, kenne ich nicht. Ich bin zum ersten Mal hier, keine Ahnung. Wer ist das? Was will der von mir? und super nett, so, ja, ich, toll, dass du hier unterschrieben hast, toll, dass du jetzt ein Spieler von uns bist. Ich bin stolz darauf, ich hab eine Saisonkarte seit 3 Jahren. Hast du Zeit? Ich will dich auf einen Kaffee einladen. Und du so, ich muss jetzt eigentlich einkaufen, tut mir leid, aber danke und so, Autogramm, Foto, bla bla bla, du gehst weiter mit dem Wagen, 5 Meter weiter kommt der Nächste, 10 Meter weiter kommt der Nächste. So, aus einem normalen Einkauf bist du 2 Stunden in diesem Einkaufscenter da, in diesem Lebensmittelladen und du kommst nicht raus, weil die Leute dich so dermaßen vereinnahmen und alle was von dir wollen und erst dann in dem Moment du erblickst und realisierst, okay, du bist hier extrem anerkannt und du bist hier öffentliches Gut. Also das ist eine komplett andere Welt. Mhm. Hier interessiert es die Leute, was du machst und wer du bist und was du tust, wegen deinem Sport und nicht wie in der Schweiz. So, Learning daraus, ich habe am Anfang stundenlang ganz brav Autogramme geschrieben, Fotos gemacht und so weiter und so fort. Irgendwann mal willst du zurück in dein altes Leben, dass du denkst, okay, du weißt jetzt genau, wenn ich hier jetzt rausgehe, dann bin ich wieder 1 Stunde blockiert. Oder ich nehme den Hinterausgang und dann weiß ich, okay, ich bin 10 Minuten zu Hause und dann kann ich noch kochen und muss noch das und muss noch jenes, so mein Leben. Also, ohne dass du arrogant wirken willst, wirst du automatisch zu so einem Menschen, weil du einfach auch dein Leben brauchst, dein Leben auch wieder zurückhaben willst und nicht ein Teil des öffentlichen Lebens nur sein willst. Und die Leute sind natürlich in Spanien, auch in Deutschland ist dieser Personenkult ganz extrem, die nehmen dich ein. Die haben den Anspruch, dass sie das dürfen. Ja, du gehörst ihnen, weil sie kennen dich. Sie meinen dich zu kennen, weil sie natürlich in der Zeitung, im Fernsehen dich sehen, im Radio dich hören und dann einfach denken, okay, ich weiß, wer das ist. Das ist ja, wenn du jeden Tag von einem Menschen in den Medien hörst und liest, dann hast du auf einmal das Gefühl, du kennst den. Mhm. Und das macht's schwierig. Das ist eine heikle Situation, wo du überlegen musst, okay, wann gehe ich raus, wann mache ich es und wann mache ich es nicht. Mhm. Und das bietet aber unheimlich viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich es nie als Bürde betrachtet, weil es ist ja ein Privileg, so leben zu dürfen. Es ist ein Privileg, diese Menschen wissen, dass du gerade in Spanien damals, dass du ein X-faches von ihrem Lohn verdienst und trotzdem möchten die dich einladen. Trotzdem möchten sie was von dir haben. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, weil rein aus wirtschaftlichen Aspekten heraus. Und das ist so ein Riesenprivileg und das muss man sich bewusst sein. Und das führt dazu, dass ich es nicht als Bürde, sondern als Privileg mehr betrachtet habe und diese Möglichkeiten sehr jeden Tag wirklich genießen konnte. Und natürlich Möglichkeiten, wenn man Erfolg auf der erfolgreichen Seite des Lebens ist, wenn man diesen Erfolg genießen kann, wie jetzt zum Beispiel, dass man irgendwo hingeht mit seiner Familie in ein Restaurant, essen gehen will und man wird erkannt. Und der Restaurantbesitzer dann einem sagt, hey, das geht aufs Haus, du bist eingeladen. Passiert auch nicht in der Schweiz, aber passiert auch in den anderen Ländern. Hört sich jetzt so ein bisschen blöd an. Ich möchte nicht auf der Schweiz rumhacken, überhaupt nicht. Die Schweiz bietet unheimliche Möglichkeiten und da komme ich später ganz bestimmt noch hoffentlich darauf zurück. Aber was das angeht, sind die Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, in diesen anderen Ländern, wo der Sport an Bedeutung, eine Riesenbedeutung hat und auch eine soziale, gesellschaftliche, hohe Komponente ist, bietet das unheimlich viele Möglichkeiten, Vorteile, die man halt einfach hat und die man auch nutzen kann, nicht unbedingt ausnutzen muss oder kann oder sollte, aber einfach nutzen kann. Also gewisse, keine Ahnung, wenn man was bestellt per Telefon oder in einen Laden geht und dann, ja, dauert es halt, gerade jetzt in Spanien dauert halt das vielleicht, normalerweise gibt es eine Warteliste und blablabla. Bla, bla. Und man kriegt es aber direkt oder am nächsten Tag kann man es abholen, wo der, ich sage jetzt, der normale Bürger, 0815 Bürger, halt 2 Wochen darauf wartet. Ja. Und du kriegst es halt wirklich am nächsten Tag oder sofort direkt in die weil du halt der bist, der du bist, oder sie meinen, dass du der bist, der du bist. Weil das ist ja immer nur so dieses äußerliche Bild, was sie ja von dir haben.
Will man
also
da
da gibt es schon
süchtig?
Möglichkeiten.
Wird man da süchtig? Also dann, also irgendwann mit 36 war es ja dann vorbei mit den Privilegien,
Ja,
oder?
es
Also
hat
das
schon
ist ja schon
gesucht.
immer, ich denke mal schon, das ist eben, man wird süchtig, aber es ist ja auch dann der Umgang in dem Moment, wo man dann sagt, ich entscheide mich, eben eigentlich wieder normal Bürger zu werden, was du ja eh nicht bist per se, weil bleibst ja auch mit der Historie, die du hast und mit dem mit der Erfolgsgeschichte. Aber dann, wie geht man mit dem dann so um? Ist das dann zuerst, ist das immer so ein Loch? Oder weil ich erlebe es nicht bei allen gleich, jetzt aus der Ferne, wie man so miterleben kann, wenn Sportler dann anfangen, eben quasi die Career after the Career zu planen oder anzugehen. Aber ich glaube, da ist ja schon auch, weißt du, rein mal physisch, da sind Stöffchen im Spiel, oder? Die sind geil, wenn die ausgeschüttet werden und die kommen dann halt nicht mehr so gleich fix. Wie war das bei dir?
Also ich muss sagen, bei mir, es hat unheimliches Suchtpotenzial, auf jeden Fall, muss man gestehen. Also das muss man einfach ganz klar sagen, es ist nun mal so. Wir sind ja alles nur Menschen und jeder, der diese Privilegien mal gehabt hat, der würde lügen, wenn er sagen würde, oh, macht mir überhaupt nichts aus, dass ich das nicht mehr habe oder so. Also man genießt solche Privilegien, das ist klar. Aber ich würde mal sagen, bei uns im Handball ist es ja so, dass jeder, der Handball spielt, von der ersten Sekunde an weiß, dass er nicht reich werden wird, nicht ein Leben lang davon nachher zehren kann in finanzieller Hinsicht und weiß, dass es immer ein Leben nach dem Handball gibt. Das ist ganz klar, das weiß jeder. Und deswegen ist es ja auch so, dass sehr viele junge Spieler am Anfang noch, selbst wenn sie noch so wahnsinnig Talent haben, auf eine duale Karriere setzen. Und sagen, okay, ich mach zuerst eine Ausbildung oder mache parallel dazu eine Ausbildung, damit ich zumindest was in der Tasche habe, damit ich nachher, nach meiner Karriere, noch irgendwie was damit anfangen kann oder etwas in den Händen habe, wo ich sagen kann, ich habe doch immerhin eine Ausbildung irgendwo gemacht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied von sehr vielen Sportarten zu den großen Sportarten, in denen man, wenn man es schafft, finanziell ausgesorgt hat und sich darüber keine Sorgen machen oder keine Gedanken machen muss. Bei mir war das schon so, dass ich natürlich wusste, irgendwann mal ist das vorbei. Und gerade wenn du, und ich finde das schön, wenn du Familie hast, wenn die Kinder auf einmal da sind. Und Kinder, für die Kinder bist du ja der Papa, bist du ja nicht irgendwie ein Superstar oder weiß ich was. Also für die holen dich dann schon immer wieder runter. Also die mit ihrer kindlichen, schönen Art, wissen genau, das Leben aus ihren Augen heraus zu betrachten. Und das öffnet einem wieder natürlich die Augen, wenn man diese Verantwortung hat. Familie, Kinder, die da aufwachsen, dann kommen automatisch diese Gedanken, wo sollen die Kinder zur Schule gehen, was sollen sie denn für eine Ausbildung mal machen und so weiter und so fort. Und das führt automatisch zu diesen Gedanken, wo man relativ früh sich anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, wo soll es weitergehen, wie soll es weitergehen, weil man ist sich bewusst, so ein Leben, wie ich jetzt geführt habe, das wird's nicht mehr geben. Das ist ganz klar. Und dadurch ist das oder war es für mich glasklar. Ich habe mich schon relativ früh damit, ein paar Jahre vor meinem Karrierenende, damit auseinandergesetzt. Und mir war es relativ früh klar und auch in Gesprächen mit meiner Frau, dass wir zurück in die Schweiz gehen, weil ich dort einfach, da ich dort meine Ausbildungen gemacht habe, die Uni gemacht habe und so weiter, dass ich dort einfach die größten Möglichkeiten habe. Selbst wenn ich in der Schweiz als Sportler nicht diesen Bekanntheitsgrad oder nicht diese Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, hatte oder habe, weil ich dort nicht so bekannt bin, weil ich natürlich auch fast 10 Jahre im Ausland war und die Schweiz davon nicht so groß Notiz genommen hat, habe ich aber trotzdem entschlossen, aus wirtschaftlichen Gründen heraus, da habe ich die größten Möglichkeiten und so bin ich zurückgegangen. Und damit weißt du auch natürlich, du verschwindest dann aus diesem Rampenlicht heraus. Also du gehst dann zurück das ist nicht negativ gemeint, in die große Masse. Und natürlich bist du innerhalb der Masse, wenn du mit den Leuten, mit denen du dich umgibst, Da wirst du immer deine Geschichte haben. Die Leute wissen, wer du bist. Die Leute erkennen dich zum Teil auch wieder. Und dann kommt das Blitz, das immer wieder auf. Ne? So dieses Bild, das war der. Und so, okay. Und so, dann gibt schon die ein oder andere Möglichkeit, die sich daraus dann wieder ergibt, wo man sagt, okay. Und ich habe es natürlich extrem gemerkt, im Business nachher. Also da habe ich extrem gemerkt. Also dass ich zum Beispiel, was mir nicht bewusst war, muss ich ganz ehrlich gestehen, also ich habe natürlich im Verlauf meiner Karriere, sportlichen Karriere, habe ich viele Sponsoren kennengelernt, viele Entscheidungsträger kennengelernt, die ich damals kennenlernen durfte, aufgrund meiner Position als Sportler. Mhm. Und dann später steigst du in die Wirtschaft ein. Ich habe das Unternehmen gegründet und dann merkst du, okay, jetzt brauche ich ja eigentlich genau diese Entscheidungsträger. Jetzt umgekehrt. Vorher haben sie sich quasi gesonnt, mit dir irgendwo sich ablichten zu lassen. Und jetzt wäre es aber umgekehrt gut, wenn ich jetzt von ihrem Know-how und von ihrem Fame quasi profitieren kann oder es zumindest ein bisschen nutzen kann. Und das habe ich natürlich dann schon gemerkt, dass ich ein Netzwerk aufbauen durfte, in den letzten 20 Jahren meiner Sportkarriere, was natürlich absolut einzigartig ist. Ich habe Nummern in meinem Handy gespeichert von CEOs, von Menschen mit großer Entscheidungsmacht, an die ich ja sonst nie im Leben gekommen wäre. Ja. Und dann habe ich einfach nichts anderes als mein Handy in die Hand genommen, diesen Leuten angerufen und gesagt, hier, wir müssen uns treffen oder können wir uns treffen? Ich hab jetzt ein neues Business. Ja. Und ich bin an diese Menschen herangekommen, wo andere vielleicht gar nicht herankommen. Diese Menschen neben mir gehen ans Telefon, freuen sich, dass ich anrufe, wollen sich mit mir treffen, sind bereit und bieten mir natürlich dann ihr Netzwerk wiederum an. Und das ist natürlich so die Möglichkeit oder die Möglichkeiten, die ich mir über 20 Jahre lang erarbeitet habe, ohne es aber, ganz ehrlich, ohne es zu merken, dass ich das überhaupt, ich habe das ja nicht bewusst gemacht. Ich war halt immer schon gerne der nach dem Spiel in den VIP-Raum gegangen ist, den Sponsoren geredet hat. Ich habe mich immer sehr wohl mit Menschen gefühlt und habe diesen Austausch mit den Menschen immer sehr, sehr genießen können und das auch gesucht. Und das hat sich dann zu einem späteren Zeitpunkt, ohne dass ich das überhaupt wissen oder planen konnte, hat sich das als sehr, sehr positiv herausgestellt.
Würdest du denn sagen, dass du einen bewussten Umgang oder einen bewussten Blick hast für Möglichkeiten? Ich habe irgendwie noch im Kopf, dass deine Position im Handball, oder wo du gespielt hast, schon die Rolle war, dass du eben Möglichkeiten siehst und dann richtig verteilst, also quasi die Möglichkeiten verteilst, damit da was reingeht. Bin aber nicht sicher, ob ich das so richtig noch im Blick habe. Aber würdest du sagen, du hast einen bewussten Blick für Möglichkeiten?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, meine Position, ich war ja Linksaußen, ist jetzt eine Position, die, wie soll ich sagen, auf den ersten Blick hat man das Gefühl, die bietet nicht viele Möglichkeiten, weil Handball ist ja so aufgebaut, dass die Rückraumspieler die großen Macher sind, die großen Entscheider sind im Spiel und die Außen vermeintlich nur immer da sind, um die herausgespielten Chancen, die dann die Bälle, die wenigen Bälle, die dann nach außen kommen, die müssen dann verwertet werden sozusagen. Ja. Das ist so der erste Blick. Im zweiten Blick sieht das aber ein bisschen anders aus, weil nämlich wenn man diese Bälle immer verwerten kann oder zu einem hohen Prozentsatz verwerten kann, dann schafft das ja auch Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss man sich erarbeiten als Außen, auf dieser Position. Und es ist nun mal so, dass da ist natürlich der Spitzensport sehr, sehr hart und brutal. Wenn du diese Chancen, die man als Mannschaft sich erarbeitet und dir bietet und du sie nicht verwertest, dann bist du raus oder man spielt dir einfach den Ball nicht mehr hin. Also das ist relativ hart. Mhm. Und diese Möglichkeit zu sehen, dass wenn du eben einen guten Job machst, du umso besser du deinen Job machst, umso mehr Bälle wirst du kriegen, ist natürlich, das ist eine Riesenmöglichkeit. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dass du eben 7 Meter werfen kannst, wo eben auch Stoß gehen kannst. Oder in der Abwehr eine Position einnehmen kannst. Ich war ja zum Beispiel in der Abwehr sehr oft als vorgestellte Person in einem sogenannten 5-1, also wo ich mich eigentlich vorne bei den Rückraumspielern vom aufgehalten habe und dort versucht habe, auch viele Bälle zu klauen und das Spiel, den Spiel zu brechen. Mhm. Das bringt dich automatisch in eine Position, in der du quasi die Pole Position hast, um in den weil du ja schon da vorne stehst. Ja. Und in den Gegenstoß zu gehen, bedeutet natürlich eine hohe Möglichkeit zu haben, ein Tor zu erzielen und dann am Schluss des Spiels mit den meisten Toren dazustehen. Ja. Und das sind so Möglichkeiten, also strategische Möglichkeiten, die man nutzen kann und die auch ein gewisses Vertrauen innerhalb der Mannschaft mit sich bringen und die auch ein Standing bringen. Ja. Und dieses Standing ist dann geht natürlich dann so weit, dass ich auch sehr oft eben Kapitän war einer Mannschaft. Ja. Und als Kapitän bist du Wortführer, bist du verlängerter Arm für den Trainer, bist du irgendwo Bindeglied zwischen Mannschaft und Verein und Vorstand, Geschäftsleitung und so weiter. Also das sind alles so Möglichkeiten, die man nutzen kann oder die sich einem bieten. Und wenn du die nutzt und wenn du siehst und dich dort voll eingibst, dann hast du, selbst wenn du auf den ersten Blick der kleine vermeintliche Linksaußen, trotzdem ein ganz anderes Standing hast.
Jetzt gibt's ja, jetzt bist du ja auch noch Olympionike, ja, das ist ja, ja auch noch und wirklich mit, also leidenschaftlichst, weil du das dir ja auch noch auf den Unterarm sogar tätowiert hast, weil das ist einfach so dieses Once-in-a-Lifetime-Ding. Für viele.
Alle meine Tattoos haben mit Olympia was zu tun.
Alle?
Ja.
Krass.
Ja, ein paar, aber.
Ja, genau, okay. Alle. Aber alle haben irgendwie was. Ah, krass.
Genau.
Ja, schöne Geschichte. Ja, müssen wir mal deinen Körper lesen.
Ja, ja.
Genau. genau, und da gab es aber diesen Moment scheinbar, wo ja der Trainer irgendwie wie in eine Blockade gefallen ist, in einen entscheidenden Moment. Und dann, Was hast du dann eigentlich für Möglichkeiten auf dem Spielfeld? Irgendwie, also was machst du dann? Ja? Also du merkst, der draußen ist jetzt mal weg, aber du brauchst ihn. Also wie war das?
Das war ehrlich gesagt sehr, sehr frustrierend und das war sehr schockierend. Und das war auch der erste Moment in meinem Leben, in meinem Sportlerleben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bist du machtlos. Also das hätte, also wie soll ich sagen, entweder du startest eine kleine, riesengroße Revolution, und du setzt dich über die Entscheidungsmacht des Trainers hinweg, was man nie macht, weil im Spitzensport ist der Spitzensport, der Leistungssport ist extrem auf Hierarchie aufgebaut. Also da gibt es ganz, ganz extreme Strukturen und ist ganz klar, an der Spitze steht der Trainer. Der Trainer hat das letzte Wort, der Trainer entscheidet, der Trainer sagt, wo es lang geht. Immer natürlich in Zusammenarbeit und im Gespräch mit der Mannschaft, mit den Spielern, aber der Trainer ist der, der auch seinen Kopf hinhält letztendlich. Mhm. Und das war so eine Situation, da haben wir gegen Kroatien, das war im zweiten Spiel, glaube ich, oder im dritten Spiel in Atlanta, in Olympischen Spielen, haben wir gegen Kroatien, später Olympiasieger geworden, ein paar Minuten vor Schluss mit 7 Toren geführt. Und die Kroaten nehmen Timeout und stellen um, weil sie gemerkt haben, okay, die sind kurz davor, das Spiel zu verlieren gegen die kleine Schweiz. Das darf gar nicht sein und so. Wir hatten echt eine tolle Truppe damals. Und dann auf einmal fangen sie an, Tor um Tor aufzuholen. Mhm. Und wir hätten rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, noch ein weiteres Timeout zu nehmen, wir als Schweiz. Oder unser Trainer hätte die Möglichkeit gehabt. Du hast als Trainer mehrere oder in einer solchen Situation, wenn du merkst, okay, das Spiel fängt an zu kippen, hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst einen Timeout nehmen, wie ich gesagt habe. Du kannst die Abwehr umstellen. Du kannst die Taktik im Angriff umstellen. Du kannst Spieler auswechseln. Also du hast relativ viele Möglichkeiten. Mhm. Und unser Trainer damals, das ist jetzt kein Vorwurf an ihn, weil ich mag ihn als Mensch, ist ein wunderbar bezaubernder Mensch, also super lieber Mensch, den ich sehr, sehr schätze. Aber unser Trainer hat damals einfach eine Blockade gehabt. Der saß da auf dieser Bank und hat nichts getan. Nichts. Und das Spiel ist in den letzten 7 Minuten uns komplett aus der Hand geglitten und es hat komplett gedreht. Am Schluss hat Kroatien mit einem Tor verloren. Und wir haben regelrecht wortwörtlich zugeguckt, wie wir dieses Spiel verlieren. Mhm. Und in dem Moment bist du da als Spieler und merkst, wie machtlos du bist. Also wir hätten ja, oder irgendjemand von der Bank hätte ein Timeout nehmen müssen zum Beispiel. Mhm. Oder hätte, die Spieler hätten sich selbst auswechseln müssen. Und das ist ja etwas, was, das gibt es nicht. Das hat es ja noch nie gegeben. Das ist ja, eben, deswegen sage ich, das wäre ja Palastrevolution gewesen. Ja. Also, das ist gar nicht gegangen. Ja. Und du hoffst immer, du hoffst 7 lange Minuten lang, dass dein Trainer und der Assistenztrainer hat ihn bearbeitet, er hat auf ihn eingeredet, er hat ihn geschüttelt, er hat gesagt, mach was, nimm was, wir machen, und da ist einfach nichts passiert. Hm. Und dieser Mensch hatte einfach zu dem vermeintlich für uns unglücklichsten Zeitpunkt einfach eine Blockade. Mhm. Und das ist extrem frustrierend, weil du, da hast du als Spieler in so einer Situation, Olympia, du weißt, wir hatten nachher noch gegen Russland, gegen Schweden, und wir wussten, gegen die Schweden werden wir keine Chance haben. Gegen die Russen bin ich überzeugt, wir haben knapp verloren mit 2 Toren gegen die Russen, obwohl das letzte Tor war in der letzten Sekunde, also eigentlich mit einem Tor. Und das Russenspiel war direkt im Anschluss an das Kroatienspiel. Wenn wir das Kroatienspiel gewinnen, dann bin ich 100% überzeugt, dass wir gegen die Russen auch gewinnen. Mhm. Gegen die Schweden hätten wir verloren, da haben wir keine Chance gehabt. Und da wären wir aber Gruppenzweite geworden, da stehen wir im Halbfinale gestanden von Olympia. Mhm. Also du hättest eine Medaille auf Reichweite gehabt. Ja. Und dieses Kroatien-Spiel ist also das absolute Schlüsselspiel sozusagen. Mhm. Und 7 Minuten, du bist, oder 8 Minuten, du bist 7 Tore vorne. Und dein Trainer macht nichts. Und du hast 0 Möglichkeiten. Mhm. 0. Kannst einfach nur zugucken, wie du quasi ins Verderben rennst, sozusagen. Ja. Das ist brutal. Das war die herbste Niederlage, obwohl es um keinen Titel ging. Es war kein Finale, gar nichts. Ja. Aber das war die herbste Niederlage, die ich meiner ganzen Karriere je gehabt habe. Also es ist echt frustrierend, wenn du merkst, da ist keine Möglichkeit.
Wird denn da dem Sport ein bisschen Agilität gut tun? Also jetzt ist ja überall sind wir ja agil. Bleibt jetzt das im Sport so, dass der Trainer da praktisch der Oberste ist? Oder gibt es jetzt auch schon, also hörst du schon von neuen Organisationsformen im Sport auch?
Ja, also ich, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich habe jetzt nach meiner Karriere war ich jetzt noch 17 Jahre lang Trainer. Ja. Bis jetzt diesen Frühling war ich jetzt Trainer. Und ich habe es immer so versucht zu machen, dass ich nicht der alleinige Trainer oder Entscheidungsträger bin. Ich habe immer versucht, meine Assistenztrainer, meine Co-Trainer, ich nenne sie auch nicht gerne Assistenztrainer, das ist das falsche Wort, bitte entschuldigt. Ich habe sie immer als Co-Trainer betrachtet, weil klar war ich quasi Cheftrainer, aber ich habe immer Co-Trainer und es ist immer ein Team, es soll immer als Ganzes sein. Und das war auch immer meine Philosophie als Trainer, dass ich die Mannschaft mit involviere, mein Staff mit involviere, auch den Physio, die Ärzte, alle mit involviere, wo ich denke, die können mir mit ihrer Meinung auch helfen. Und dadurch haben wir auch eine Entscheidungsmacht, habe ich diese Entscheidungsmacht versucht, nicht auf mich allein, auf meine Person zu polarisieren, sondern das auf mehrere Schultern zu verteilen. Und so war es auch, dass ich jetzt gerade in den letzten paar Jahren mit meinem Co-Trainer, mit dem ich hervorragend gearbeitet habe, er auch zu mir kam und sagte, hey, ich glaube, wir müssen jetzt ein Timeout nehmen oder so. Was meinst du? Mhm. Und wir dann, da habe ich gesagt, okay, nimm es. Mhm. Dann mach es. Also, aber diese Autorität oder diese Befähigung, sage ich mal, diese Erlaubnis muss man ja auch als Cheftrainer, vermeintlicher Cheftrainer auf dem Papier, muss man seinem Staff ja auch geben. Ja. Dieses Gefühl geben, dass man und dass diese Hierarchie viel flacher wird, dass die Leute wissen, okay, sie dürfen mitreden, sie dürfen Ideen einbringen, sie dürfen mitentscheiden. Mhm. Und ich habe auch sehr oft mit meinen Spielern und Spielerinnen natürlich sehr oft geredet und ihre Meinung gefragt und sie haben dann gesagt, okay, wir haben schon 100 Mal gegen die gespielt, das und das hat super funktioniert, dürfen wir das spielen? Mhm. Und das ist natürlich aber, das ist ein Kulturschock, das ist eine Kulturveränderung innerhalb des Sports, sage ich mal, weil der Sportler kennt das eher weniger. Mhm. Und ich glaube, das kommt aber immer mehr, dass du als Trainer die Meinung der Spieler immer mehr in Betracht ziehst und das auch akzeptierst und ihnen aber auch diese Befähigung gibst und dass sie wissen, dass sie dürfen. Mhm. Am Anfang, die ersten paar, ich habe jetzt den letzten zwei, drei mit einer Frauenmannschaft zusammengearbeitet, da habe ich am Anfang gesagt, okay, Frauen, wie wollt ihr spielen? Da haben die mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, wie wir wollen hier spielen. Du bist der Trainer. Du musst doch sagen, wie wir spielen. Nee, falsch. Ich bin zwar der Trainer, das ist richtig. Aber auf dem Feld müsst ihr ja stehen. Und ihr habt gegen die schon 100-mal gespielt. Also ihr wisst am besten, wie man gegen die spielt. Ich werde dann meine Expertise schon auch mit einbringen. Aber zusammen müssen wir dann irgendwo diese Taktik oder diese Strategie erarbeiten, wie wollen wir zusammen gegen sie spielen. Mhm. Aber die Ideen müssen ja hauptsächlich auch, ihr habt die Erfahrung, ihr müsst mit dem kommen. Ich habe auch meine Erfahrung und dann zusammen bringen wir das Ganze als Ganzes dann auf den Platz. Und das ist natürlich ein Riesenschock, das ist eine Kulturveränderung sozusagen, weil die Spieler es nicht gewohnt sind, dass sie mitreden dürfen.
Ja, genau.
Und das merkt man ja auch immer wieder, also für mich war immer ein großes Vorbild die schwedische Nationalmannschaft. In den 90er Jahren, ich glaube mit Ausnahme von einem oder als EM, WM, Olympia, war das Finale immer Schweden gegen Russland. Mhm. Okay. Die haben sich duelliert. Es waren die beiden besten Mannschaften der Welt damals. So. Und ich habe mit einigen Schweden aus dieser Generation zusammenspielen dürfen auf Vereinsebene und kenne das deshalb sehr, sehr gut, auch diese Internas, diese Geschichten, die man halt sonst nicht so kennt. Und bei ihnen, da gab es einen Trainer, der war sehr, sehr lange Trainer dieser Nation. Und der hat dann mit der Mannschaft, hat dann diese Mannschaftstaktik, wenn die Besprechung hatten vor dem Spiel, der ist da reingekommen in den Raum und hat gesagt, okay Leute, wir wollen spielen. Und dann haben die Gruppen gemacht, verschiedene Gruppen. Jede Gruppe hat quasi ihre Idee vorgestellt, präsentiert. Die haben so quasi wie so einen kleinen Workshop gemacht. Okay. Und dann haben sie sich geeinigt. Und er war dann nicht mehr, das ist für mich eben am Anfang, er war dann nicht mehr Trainer, sondern er ist vom Trainer zum Mentor geworden. Mhm. Okay. Und das ist das, was ich als Coach eigentlich möchte. Also das ist für mich das höchste Ziel. Am Anfang bist du Trainer. Mhm. Du führst sehr, sehr stark deine Spieler oder deine Mitarbeiter, deine Leute. Später musst du sie nur noch begleiten, weil sie schon sehr selbstständig arbeiten können und wissen, du hast sie befähigt, dass sie du nur noch begleiten musst. Und der Höhepunkt davon ist, sage ich, dass du nur noch Mentor bist. Dass sie selber entscheiden, dass sie selber wissen, was zu tun ist. Und du musst nur noch sagen, okay, sehr gut, macht, go for it. Und das war bei dieser Mannschaft, die natürlich über 10 Jahre praktisch in gleichen Konstellationen zusammengearbeitet hat, das war in Perfektion bei diesem Team. Mhm. Und das durfte ich halt dort ein paar Sachen mithören, nicht miterleben, leider. Wäre toll gewesen, das mitzuerleben, als Erfahrung für jetzt zum Beispiel. Mhm. Aber das war echt richtig klasse. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich dadurch inspiriert worden bin, dass das ja eigentlich das Beste ist, was man machen kann, wenn man nicht mehr der Trainer ist, sondern eigentlich nur noch der Mentor ist für diese Spieler oder jetzt im Unternehmen für die Mitarbeiter.
Ja genau, gehen wir ins Jetzt, oder? Also man sagt ja immer irgendwie, eben Sport prägt fürs Leben. Und dann manchmal, wenn ich dann mit Sportlern rede, denke ich mir, naja, also außer wahnsinnig viel Disziplin und Verbissenheit und Fokus sehe ich jetzt nicht. Und das sind jetzt nicht so Dinge, die ich wahnsinnig wichtig finde oder nicht so ausgelebt. Also es ist auch viel mit Knechtung. Jetzt war ja auch gerade wieder ein schöner Skandal mit diesem ganzen Ausbildungszentrum und den Frauen, was die da erlebt haben. Denke ich mir, naja, also ja, du lernst schon was fürs Leben, aber ob es das Leben dann so ist, das klingt irgendwie nicht so frei. Was sind aber so die Sachen, die du für dich einfach jetzt wirklich sagst, hey, die sind wirklich fürs Leben und auch jetzt nicht nur in dieser Knebelung, sage ich mal, von halt Leistung, sondern auch ein bisschen andere würden mich jetzt interessieren.
Ja, also da gibt es unzählige Dinge, ganz ehrlich gesagt. Also es ist natürlich, man muss ja immer ein bisschen unterscheiden. Kunstturnen, Geräteturnen, wie jetzt, was jetzt halt im Fokus war, leider Gottes, ich kenne einige von diesen Turnerinnen persönlich sehr gut. Das ist eine andere Welt. Das ist eine komplett andere Welt. Da, da ist diese Abhängigkeit und diesen Druck, den man da hat, ist natürlich ein ganz anderer, wie ich auch mit zum Beispiel, wie er auch ganz anders war früher im Osten zum Beispiel. Also ich habe natürlich mit sehr, sehr vielen Ex-DDR-Russen und so weiter, habe ich zusammenspielen dürfen. Und wenn die dann erzählt haben, wie das damals war, klar, das war Leistung, das war alles auf Druck basiert. Mhm. Die Leistung, da war so viel Druck da, gesellschaftlicher Druck, ganz viele Zwänge, wo man einfach wusste, okay, wenn ich jetzt hier nicht leiste, dann bin ich aus dem System raus und dann habe ich ein ganz anderes Leben. Mhm. Ne? So. Also dieser Leidensdruck ist natürlich ein ganz anderer. Mhm. Und das ist beim Turnen auch ein bisschen so, weil dort das ist auch geprägt vom Osten, von früher noch her, dass das halt so gekommen ist. Das ist ja auch nicht, ist ja nicht umsonst, dass diese Trainer meistens eben auch aus dem Osten kommen, weil die dort halt in dieser Schule groß geworden sind und das so gelernt haben da. Bei uns war das komplett anders. Also das muss man sagen, in Spielsportarten oder in vielen anderen Sportarten ist das natürlich komplett anders. Ich hatte nie diesen Zwang, sage ich jetzt mal. Also war das diese Leistungsbereitschaft, die ich gebracht habe, diese Leistungsbereitschaft und die ich auch heute eben habe in der Wirtschaft, um jetzt eben diese Brücke zu schlagen, diese Leistungsbereitschaft, die hatte ich schon immer, weil ich Spaß und Freude an der Sache hatte, weil mir das Spaß gemacht hat, war ich leistungsbereit. Klar, wenn du erfolgreich bist, wenn du siegen kannst, wenn du Titel holst, Erfolg ist der größte Motivator, den es überhaupt gibt. Es gibt nichts Größeres. Aber dieser Erfolg führt dazu, dass du natürlich dann noch leistungsbereiter bist und noch mehr Gas gibst. Aber ich war immer einer, der, das habe ich halt, ja, wie man so schön sagt, intrinsisch in mir drin. Ich habe das halt. Ich bin nicht einer, der sich irgendwie auf die faule Haut legt und denke, ja, das wird dann schon. Also ich habe das Gefühl, ich muss das in meinen eigenen Händen halten und selber machen können. Und wenn ich das steuern will, dann muss ich halt was dafür tun. So, und deswegen war für mich zum Beispiel diese Leistungsbereitschaft oder der Schritt später ins Unternehmertum, in die Selbstständigkeit zu gehen, war für mich der normalste der Welt. Also im Gegenteil, für mich wäre es der Horror, jeden Tag ins gleiche Büro zu gehen und jeden Tag immer quasi nach Plan irgendwo was abarbeiten müssen. Oder jemand, der mir die ganze Zeit sagt, du, jetzt musst du das machen und jetzt musst du jenes machen und jetzt musst du das machen. Das wäre für mich ganz, ganz schlimm. Weil diese Selbstständigkeit, diese Freiheit, ich nenne es Freiheit, zu haben, das ist für mich die größte Möglichkeit überhaupt, die es gibt. Und deswegen habe ich diese Möglichkeit sofort genutzt und wusste genau, mir muss niemand, jetzt alle reden von Homeoffice. Klar, jetzt in dem Moment ist Homeoffice das Schlagwort schlechthin. Und die ganzen Chefs haben alle Angst, dass die Leute im Homeoffice verwahrlosen, ihre Arbeit nicht mehr erledigen und nur noch auf dem Sofa sitzen und am Kühlschrank hängen. Ich sage, Leute, das würde mir nie passieren. Mir würde das nie passieren. Keine Chance. Weil ich stehe ja morgens nicht auf und denke, okay, was kann ich tun oder wie kann ich es tun, damit es keiner merkt und ich möglichst wenig tun kann oder muss, sondern im Gegenteil, ich möchte ja irgendwo als Selbstständiger, suchst du Möglichkeiten und Wege, dass du möglichst viel tun kannst und möglichst viel erledigen kannst und möglichst viele, viele Möglichkeiten dir erarbeitest, um dass du eben erfolgreich sein kannst als Unternehmer, als Selbstständiger. So mein Antrieb, und das ist für mich wahrscheinlich nebst eben, natürlich beinhaltet das Disziplin, diese eigene Selbstdisziplin, die man haben muss, den Fokus, den man haben muss, die Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit, all diese Sachen, die mittlerweile ja heute in jeder Stellenbeschreibung stehen, das ist wichtig, ja, das ist wichtig, definitiv. Aber ich glaube, dass über dem Ganzen diese Leistungsbereitschaft steht. Und diese Leistungsbereitschaft ist für mich das Größte, was ich mitgenommen habe aus dem Sport. Ja, alles andere, ja, aber das ist Basis. Aber diese Leistungsbereitschaft ist für mich das Größte. Man muss mich nicht antreiben. Man muss mir nicht sagen, weißt du, wenn du das so und so machen würdest, dann würde vielleicht noch ein bisschen mehr rausspringen oder so. Das brauche ich nicht. Weil das, wenn ich nicht in der Lage bin, das selbst zu sehen, dann mache ich was falsch. Und das ist so halt vielleicht, ja, wahrscheinlich ist das das Größte, was ich aus dem Sport mit herausgenommen habe. Diese Bereitschaft, diese berühmte Meile mehr zu gehen als alle anderen oder was auch immer. Für mich ist es keine Meile mehr. Für mich ist diese Meile normal. Ich mache es einfach, weil ich denke, ich muss es machen. Es ist toll, dass ich das machen kann. Und die Erfolge, das heißt, wenn ich Erfolg habe, wenn ich einen Kunden glücklich machen konnte, wenn ich ihn gut bedient habe oder wenn ich einen neuen Kunden gewonnen habe und mit dem eine Zusammenarbeit machen kann und gute Arbeit liefere, das ist für mich der heutige Erfolg. Das ist für mich die Medaille, die ich dann bekomme. Und dass er später, eine Woche, 2 Monate, in einem Jahr, ist egal wann, er wiederkommt und sagt: Hey, Carlos, das haben wir super gemacht, ich möchte das wieder machen mit dir. Dann ist das für mich okay. Das ist die Medaille, die mir dann umgehängt wird. Und das ist der schönste Erfolg und das ist Leistungsbereitschaft.
Aber lustig ist, dass es jetzt trotzdem so klingt, als das wäre das ja was, was ja immer bei dir schon drin war. Also es hatte
Ja,
dann, du
absolut.
hattest das, du konntest das einfach beim Sport ausleben und jetzt lebst es im Unternehmertum aus. Aber eigentlich ist es nichts, was du dort gelernt hast, sondern das hast einfach wirklich als Gabe mitbekommen, dass du, weil ich erlebe dich ja auch so, also deine Freude, deine Herzlichkeit, deine Freude eben an Menschen, wo du dann irgendwann mal mit mehr Erfolg gemerkt hast, hoppla, wenn ich das so teile, ist vielleicht ein bisschen viel Zeit, die drauf geht. Aber das, so kenne ich dich ja auch. Das ist ja unzerstörbar bei dir irgendwie. Und auch in Stresssituationen, wenn wir uns mal gesehen haben oder so, dieses Aufrappeln, das kann natürlich sein, dass das vielleicht dann im Sport noch ein bisschen, weißt du, trainiert wurde, dass man sich dann noch eher aufrappelt. Aber ich habe nie erlebt, dass du die Freude verlierst. Und das ist ja eine Gabe, hast du irgendwie mitgekriegt und einfach auch gut genährt. Also,
Ja, gut, das Thema ist natürlich, du hast die Möglichkeit im Sport, dich sehr, sehr schnell zu regenerieren, sage ich, oder zu rehabilitieren. Also wir haben natürlich im Sport immer die Möglichkeit gehabt, von Woche zu Woche, jedes Wochenende hast du wieder die nächste Möglichkeit, deine Fehlleistung von letzter Woche oder deine Fehler von letzter Woche wieder gut zu machen. Und das ist natürlich etwas, was du in der Wirtschaft vielleicht oder im allgemeinen Leben nicht so hast. Also diese Möglichkeiten von Wiedergutmachung oder Verbesserung, die hast du im Leben weniger. Und diese hohe Frequenz an Wiedergutmachungsmöglichkeiten, Verbesserungsmöglichkeiten, die hast du natürlich im Sport extrem. Und deswegen, das bedingt aber auch, dass du nicht in der Vergangenheit lebst, dass du nicht mit diesen Fehlern aufhältst, sie analysieren, ja, gut, aber nachher abhaken, Konsequenzen daraus ziehen und beim nächsten Mal besser machen.
Aber es ist ja lustig, weil das ist eigentlich jetzt wie Scrum, oder? Also die Sachen kommen
Ja.
langsam eigentlich schon jetzt auch so rüber,
Ja.
weil mit diesen kleinen Iterationen hast du eben mehr jetzt die Chance als mit dem großen Release, wo dann alles abkackt. Das ist spannend,
Genau.
ja.
Und das ist halt das, was du lernst. Du lernst möglichst schnell deine Sachen zu analysieren, deine Situation zu akzeptieren und deine Lehren daraus zu ziehen, weil im Prinzip am nächsten Tag, im nächsten Training, am nächsten Morgen hast du schon die Möglichkeit, an denen zu arbeiten. Und da hast du nicht groß Zeit, dich da den Kopf in den Sand zu stecken oder weiß ich was, also dich damit lang aufzuhalten. Nein, es geht sofort weiter und Mund abwischen und weiter geht's. Sag immer, du kannst Fehler machen, das ist menschlich, das ist normal, aber du darfst nicht den gleichen Fehler, keine Ahnung, dreimal machen. Also möglichst nur einmal den gleichen Fehler, vielleicht maximal zweimal den gleichen Fehler, aber dann ist Schluss.
Ja, aber was auch spannend ist, ist auch quasi, dass du die Chance oder eben auch die Möglichkeit hast, überhaupt, weil es schon wieder ein Spiel gibt, dass du es machen kannst. Weil das Schlimmste ist doch, dass du es eigentlich verstanden hast, aus dem Fehler lernen, aber die verdammte Bühne kommt nicht mehr und du kannst das nicht nochmal
Genau,
machen. Ja,
genau, genau.
okay.
Und das ist halt, wie soll ich sagen, ich glaube schon, dass es in einem drin ist. Das ist das, was du sagst. Also es ist in einem drin. Man hat entweder diese Gene. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Immer. Ich bin immer positiv. Immer. Das egal, ja, egal wie schlimm die Situation ist, es gibt immer etwas Positives, was man daraus ziehen kann. Mhm. Und im Gegenteil, umso schlimmer die Situation ist, je tiefer man ist, umso weniger braucht es, um die Situation zu verbessern. Weil auf einem ganz kleinen Niveau braucht es nur ganz wenig, um dieses Niveau zu erhöhen. Mhm. Wenn man auch ganz oben auf dem Niveau ist, braucht es viel mehr, um dieses bereits schon hohe Niveau nochmal zu erhöhen. Mhm. Aber wenn du auf einen, ich bringe immer das Beispiel, ich habe das große Glück gehabt, eben wie ich vorhin gesagt habe, dass ich natürlich von der Schweiz aus direkt nach Lyon gehen konnte oder nach Lemgo in Spitzenmannschaften dort direkt um Titel spielen konnte und diese auch erringen konnte. Okay, toll, gut. Jetzt bin ich zurückgekommen in die Nationalmannschaft und habe immer Spieler gehabt, die gesagt haben, ja, ich möchte auch gerne mal in die Bundesliga. Mhm. Und dann haben sie auch Angebote gehabt und haben aber dann Angebote gehabt von, keine Ahnung, irgendein halt schlechteren Clubs. Und dann haben sie immer ein bisschen gehadert und waren immer am Zweifeln. Haben immer gesagt, ja, aber Carlos, der Verein ist nicht so gut, der spielt vielleicht gegen den Abstieg. Und sie haben diese Möglichkeit nicht gesehen. Also ich habe immer gesagt, Leute, umso besser, wenn ihr als erste Station in eine Mannschaft geht, die gegen den Abstieg kämpft, bedeutet das, dass die Qualität dieser Mannschaft, der einzelnen Spieler wahrscheinlich nicht ganz so hoch ist. Und wenn du so gut bist, wie du denkst, dass du bist, dann hast du ja viel, viel größere Chance, da herauszustechen. Mhm. Und du kannst sicher sein, der beste Spieler einer ganz schlechten Mannschaft, der kriegt immer, wenn die Mannschaft absteigt, den wollen wir haben. Mhm. Weil der ist zu gut, um in die zweite Liga zu gehen. Okay. Das ist ja klar. Ja. So, und dann habe ich gesagt, ja, geh doch dahin. Mhm. Ja, aber dann steigen wir vielleicht ab. Und ich sagte, ja, aber da hast du die Bühne, dich ein ganzes Jahr lang so zu präsentieren, dass andere Mannschaften, bessere Mannschaften auf dich aufmerksam werden. Mhm. Wenn du noch nicht ganz so weit bist und direkt in einem Spitzenclub bist, ja, dann bist du vielleicht in diesem Spitzenclub, aber du spielst nicht so oft. Oder du gehst in dieser breiten Masse von Top-Spielern, gehst du unter, weil du auch einer von diesen Top-Spielern bist. Da kannst du nicht so herausstechen. Mhm. So, und das sind so diese Möglichkeiten, die ich immer gesagt habe. Ja, das ist immer eine Betrachtungsweise. Du kannst natürlich, ja, du kannst sagen, ich möchte nicht in einem schlechten Verein spielen. Aber die Chance, die Möglichkeit, in einem schlechten Verein aufzutrumpfen,
ist natürlich viel größer.
Um einiges höher. Also das ist so mein Mindset, den ich eigentlich immer versuche, so ein bisschen herauszufiltern.
Cool. Sag mal, was wünschst du dir eigentlich für Möglichkeiten für dich persönlich so für die nächste Zeit? Oder?
Ja, ich wünsche mir die Möglichkeit, dass ich in der neuen Konstellation, wie ich jetzt im Moment seit diesem Sommer jetzt aufgestellt bin, ich habe mich ein bisschen umstrukturiert, in dieser Konstellation die Möglichkeit habe, das zu beweisen, was wir in den letzten paar Jahren bewiesen haben. Das hängt aber auch ein bisschen natürlich von der Situation ab, Corona und so weiter und so fort. Auch da bin ich ein absoluter Optimist. Ich denke, dass das im Verlauf des nächsten Jahres sich einigermaßen stabilisieren wird, auf welchem Niveau auch immer, aber dass es zu einer gewissen, in Anführungszeichen, Normalität wird und wir dann in dieser Normalität, zukünftigen Normalität, wie die auch immer aussehen wird, wieder unser altes Leistungsvermögen wieder so präsentieren und zeigen können. Und das wäre für mich schon toll, dass wir da mit dem neuen Team da diese Power wieder entwickeln können. Mhm. Und das ist das, was ich mir wünsche und das ist die Möglichkeit, die ich sehe, die wir haben und das ist die große Möglichkeit, auf die ich mich extrem freue in den nächsten paar Jahren.
Und so, das war unternehmerisch gesprochen für dein Leben. Was gibt es da für Möglichkeiten, die du dir wünschst?
Ich wünsche mir natürlich, dass als Familienvater, der jetzt gerade zwei Töchter hat, die voll im Studium drin sind, wünscht man sich natürlich, dass das irgendwo auf einer finanziellen Basis passiert, ja, die man auch finanzieren kann, wo man das alles gewährleisten kann, wo man seinen Kindern das bieten kann, was man sich auch wünscht. Das wäre so das Thema. Und wenn ich dann selber irgendwann mal die Möglichkeit habe, nicht mehr operativ so tagtäglich involviert sein zu müssen. Das wäre natürlich eine schöne Möglichkeit. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das, dazu fehlen jetzt noch ein paar Jährchen, aber das ist ja so die Vision, die man hat, wenn man die Möglichkeit hat, dass man so langsam, aber sicher dann ein bisschen aus dem Operativen, eben, dass man zum Mentor wird. Mhm. Nicht mehr der Trainer ist, sondern zum Mentor wird.
Was wünschst du dir für Möglichkeiten für die Welt? Was soll die Welt, welche Möglichkeiten soll man schnappen?
Ich finde, die Welt sollte die Möglichkeit nutzen, diese Agilität, die wir mittlerweile haben, dieses Schnelllebige, dieses Näherrücken, was wir jetzt gemacht haben, durch Web, durch die ganzen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, die wir auch haben, dass wir die zu einem positiven nutzen und nicht zu einem gemeinsamen, großen, positiven Nutzen und nicht zu wir sollten wegkommen, immer diesen eigenen persönlichen Profit zu sehen, sondern wirklich versuchen, miteinander etwas Großes zu machen. Weil ich glaube, die Probleme, und wir haben es ja auch gesehen, die werden immer größer. Egal, ob jetzt diese Pandemie oder unsere Umwelt generell mit einer Greta hin oder her, man kann über sie denken, wie man will, das ist alles. Aber unsere Umwelt, das sind ja unsere Welt, wir haben nur eine Erde. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch und ein bisschen großkotzig, aber es ist nun mal so, wir müssen Sorge tragen zu unserer Welt. Und da muss jeder versuchen, seinen kleinen Beitrag zu leisten. Und wir können es, weil wir mittlerweile die technischen Möglichkeiten hätten. Mhm. Aber solange der persönliche Profit, der persönliche Eigennutz von vielen Menschen im Vordergrund steht, wird das immer der Hinderungsgrund sein, wieso es eben doch nicht ganz so schnell geht, wie wir vielleicht vorangehen müssen, weil sehr vieles brennt, weil sehr, sehr vieles im wahrsten Sinne des Wortes schon brennt.